Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, Wochenstart, dem 26. Juni 2023. Ich habe ein paar Tage in Italien verbringen dürfen. Bella Italia, wunderschön, eine Wiege der Menschheit, eine Wiege der westlichen Zivilisation. Wir waren in der Umgebung von Lucca in der Toskana und diese uralte Seidenhändlerstadt ist von verwitterter Pracht und unbedingt zu empfehlen für eine Reise, für einen Besuch. Es gibt dort auch fantastische Restaurants, in denen man die italienische Küche genießen kann. Das sind unglaubliche kulturelle Leistungen, die da eingesickert, eingegangen sind, die sich abgelagert haben und noch heute in unterschiedlichsten Facetten hier zur Geltung kommen. Wunderbar, diese Hügellandschaft. Sie wurde etwas heimgesucht von Gewittern. Es gab viele verspätete Flüge oder gecancelte Flüge, auch wegen dieser NATO-Manöver in Deutschland. Regelrechte Horrorgeschichten sind da auf den Reisewegen berichtet worden. Aber ungeachtet dessen, wer es dann doch noch irgendwie geschafft hat, nach Lucca ist belohnt worden für diese Strapazen. Eine wunderschöne Gegend und wir bewegen uns ja jetzt schon auf die Sommerferien zu, deshalb ist das unbedingt zu empfehlen. So, jetzt aber zu den Nachrichten. Die ganze Welt, beziehungsweise die beschränkte Welt unserer Mainstream-Medien ist sich einig. Putin ist massiv geschwächt, der König ist nackt, er liegt am Boden, ist vielleicht schon tot, möglicherweise bereits einbalsamiert. Die innere Verrottung und Zerrüttung Russlands und seines völlig durchgeknallten Staatsführers Putin, sie liegen nun offen zutage nach dem Putsch, zwar gescheitert, nach dem Putsch des früheren Putin-Kochs Yevgeny Prigozhin. Nein, ich berichte hier nicht aus einem Filmdrehbuch aus Hollywood. Das ist tatsächlich die Wirklichkeit, die sich übers Wochenende zugetragen hat, falls Sie das verpasst haben sollten. Nach dem gescheiterten Militäraufstand seines früheren Kochs Prigozhin sei da Putin komplett am Ende. Bin ich eigentlich der Einzige, meine Damen und Herren, im Raum, der es anders sieht? Sind tatsächlich da draußen alle auf einer Schiene? Muss ich jetzt wieder einmal einsam die Leute von der Schiene werfen, um mir eine andere Interpretationsmöglichkeit vorzunehmen? Ich habe eine andere Interpretation. Ich glaube, Putin ist gar nicht geschwächt nach diesem bizarren Intermezzo. Sondern Putin hat im Stile eines Karatekämpfers ohne Blutvergießen innerhalb von 24 Stunden einen Aufstand niedergeschlagen, hat das einfach weggeräumt und die Sache geradezu mirakulös gelöst. Denn wenn Sie eine Söldnertruppe haben, das wissen wir spätestens seit Machiavelli, dann haben sie Probleme im Haus. Denn Söldner neigen dazu, sich den Befehlen der Staatsführung zu widersetzen. Ganz etwas anderes wäre es natürlich gewesen, wenn reguläre Streitkräfte aufbegehrt hätten. Da würde ich hier vielleicht etwas anders die Nuancen und die Akzente setzen. Dann wäre das eine besorgniserregende Auflösung der Kommandokette. Und am Samstag haben ja bereits einige der Schnellschusskommentatoren das so gesehen. Sie haben gesagt, wieso können diese Wagner-Truppen Geländegewinne auf der Autobahn Richtung Moskau machen? Wo ist die russische Luftwaffe? Ist die sozusagen die ganze Machtstruktur in Russland bereits zusammengebrochen? Meine Damen und Herren, das Gegenteil ist der Fall. Putin hat eine pragmatische, eine flexible Lösung gefunden. Er hat zwar unmissverständlich gesagt, Prigozhin ist ein Landesverräter, das ist eine bewaffnete Meuterei, das wird nicht toleriert, aber anstatt in dieser schwierigen Situation einer aus seiner Sicht begrenzten Militäroperation, ist es allerdings auch ohne Generalmobilmachung Russlands, und ich habe Ihnen ja erzählt von meinen Russland- und Moskau-Eindrücken, dort ist nichts von einer Generalmobilmachungsstimmung zu spüren, wenn auch diese Militäroperation natürlich präsent ist in den Köpfen der Menschen. Also dieser Aufstand hat natürlich auch mit der Natur dieser Art von begrenzten Kriegsführung zu tun, wenn sie Söldner einsetzen, die dann eben meutern, weil ihr Chef eine napoleonische Anwandlung bekommt, weil der Koch größenwahnsinnig geworden ist. Aber Putin, der Karatekämpfer, hat hier eine flexible, pragmatische Lösung gewählt und die Situation innerhalb von Rekordzeit bereinigt und vom Tisch gewischt. Also alles andere als Schwäche, sondern ganz im Gegenteil eine politische Meisterleistung, könnte man vielleicht auch sagen, in einer angespannten Situation. Aber ich weiß, wenn man das hier natürlich in die Runde wirft, dann ist man bereits auf dem Index all dieser Blockwarte und Skischartengesichter mit den engen Unterhosen, die einen da in den Ruch der totalen Putin-Hörigkeit hineindrängen wollen, weil sie sich einfach nicht vorstellen können oder wollen, dass es noch eine andere Sicht als ihre gibt. Und deshalb ist natürlich Weltwoche Daily für solche Leute eine totale Überforderung. Also wenn sie Schwierigkeiten bekommen, wenn sie mir zuhören, wenn sie sozusagen eine Art Stresssyndrom erleiden und Wutanfälle oder Aggressionsanwandlungen, dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass sie einfach die Meinungsvielfalt an sich nicht unbedingt sehr schätzen, dass sie Probleme damit haben könnten. Und da ist dann vielleicht unser Programm auch eine mögliche Therapievariante. Also der König ist nackt, das behaupten alle, das sagen alle. Ich wage hier eine abweichende Meinung zu bringen. Der König ist alles andere als nackt. Er hat im Stile eines, ich wiederhole das, Karatekämpfers diese Situation gelöst, entschlossen, aber eben auch pragmatisch und ohne Blutvergießen. Und da die Weltwoche ja ihre Aufgabe darin sieht und darin eben auch eine wichtige Aufgabe wahrnimmt, sehr, sehr einsam in der heutigen Medienlandschaft, immer wieder die Argumente aufzuspüren, die anderen nicht sehen können oder nicht sehen wollen oder nicht sehen dürfen, ist das natürlich hier der ganz entscheidende Punkt, den wir festhalten möchten. Der zweite, ich blättere da durch die Schlagzeilen und sehe, dass Selenskyj, der Widersacher Putins, der Mann, der in Kiew die Geschäfte führt im Auftrag der Vereinigten Staaten von Amerika, dieser Selenskyj, der übrigens immer mehr Leute, ich spüre das, unsympathisch wird, der also nicht mehr der Heilsbringer und Heilsverkörperer ist, den man sich vorstellt. Ich habe mich gestern auf dem Flughafen so ein bisschen mitgehört bei Gesprächen, gab viele Deutsche, die auch in Florenz auf dem Flughafen auf ihr Flugzeug gewartet haben, und die haben darüber gesprochen, ganz ähnlich wie wir hier die Diskussion führen. Die haben gesagt, ja, das ist doch alles nicht im Interesse des Westens, und dieser Selenskyj, der übertreibt es, der überreizt seine Hand und so weiter. Also hier ist eine andere Sichtweise, glaube ich, bei vielen Leuten verbreitet, als die, die sie in den Medien, in den offiziellen Medien zu hören bekommen, sozusagen eine Aufsplitterung der Öffentlichkeit. Es gibt eine offizielle Version und da gibt es das, was die Leute denken. Und interessant ist ja, obwohl die Medien in einer fast schon gespenstischen Geschlossenheit berichten, haben ja die Medien abweichende Meinungen. Das ist ja auch ein schönes, ein tröstliches Symptom, dass die Mainstream-Medien eben nicht in der Lage sind, die Hirne der Leser, sofern sie überhaupt noch lesen, diese Zeitungen, die Hirne dieser Leute sozusagen wirklich nachhaltig zu prägen. Ganz im Gegenteil, die Leute, die Menschen, die Bürger, ob in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz oder sonst wo, die darf man einfach auch nicht unterschätzen. Ganz im Gegenteil, die sind doch alle mündig in der Lage, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Und diese berufsmäßige Überheblichkeit, die da vor allem in journalistischen Kreisen kultiviert wird, wir müssen den Leser erziehen, wir müssen ihn auch erleuchten, Das geht doch völlig an der Realität vorbei. Ich glaube, manchmal müssten eher die Journalisten durch die Leser und durch die Zuschauer erleuchtet werden. Nun also, Selenskyj habe mit Biden über Langstreckenwaffen gesprochen. Ich meine, jetzt wollen sie Langstreckenwaffen in der Ukraine. Merken denn die Leute nicht in der Politik, worauf es hier abzielt? Jetzt kommt eben genau der falsche Schluss. Putin liegt am Boden, jetzt erst recht, jetzt können wir ihn wegbringen und die Amerikaner sicher geschützt und in idealistischer Naivität, fast in etwas kindlicher Naivität, schlummern da in ihrer Gutmenschlichkeit, jetzt dieses Biden-Regime, die sind dann vielleicht auch noch empfänglich für solche Aussagen, obwohl Biden bis jetzt, das muss man ihm zugute halten, noch nicht voll da die Dämme hat brechen lassen und eine gewisse Skepsis auch gegenüber diesen Eskalationswünschen seitens der Ukraine an den Tag gelegt hat. Also Selenskyj will nun Langstreckenwaffen, um natürlich den Krieg nach Russland zu tragen, um Putin wegzufegen. Also Selenskyj auf den Spuren von Prigozhin, der frühere Schauspieler, auf den Spuren des früheren Kochs, verblendet hier auch vom Napoleon-Syndrom ereilt und die Unterschätzung Russlands und des Präsidenten Putin, der meines Erachtens übrigens eine sehr rationale und den Umständen entsprechend coole Ansprache gehalten hat am Samstag. Auch wieder eine andere Einschätzung als die Sie hier zu lesen bekommen. Und auch wenn meine falsch ist, ich meine, da müssen Sie sie zuerst mal widerlegen und bessere Argumente finden. Selenskyj will jetzt also hier auch diesen Putin wegfegen. Die Unterschätzung, die Selbstüberschätzung geht Hand in Hand. Und ich lese im Moment Krieg und Frieden von Leo Tolstoi und dort ist alles schon drin. Also das ist nichts Neues unter der Sonne, dass der Westen, dass die Europäer die Russen immer irgendwie verachtet haben als unzivilisierte Horden aus dem Osten, dass man auf sie herabgeschaut hat, dass man ihre Inkompetenz als automatischen Beleg für die eigene Superkompetenz angeschaut hat. Das ist natürlich hier offensichtlich auch heute wieder. Also die politischen Führer lernen nichts. Und das, was Selenskyj da macht, ist natürlich brandgefährlich. Und wissen Sie, ich finde das absolut verantwortungslos, mit was für einer blinden Gefolgschaftstreue sich unsere Politiker an den Rockzipfel dieses Politikers in Kiew hängen. Eines Politikers, der kurz vor seiner Abwahl stand, dem nichts Besseres, ich sag's jetzt mal etwas zynisch, dem nichts Besseres hat passieren können als dieser Krieg für die Sicherung der eigenen Macht. Und ich habe größten Respekt davor, wenn ein Land, aus was für Gründen auch immer, sich da zusammenrappelt und ein Präsident für etwas, was er für richtig hält, sich da sozusagen in die Bresche wirft. Aber das, was Selenskyj macht, und ich spüre das, ich merke das ja, das ist so eine intuitive, ein Eindruck, der sich in einem verfestigt. Dieser Selenskyj ist mir schon relativ bald sehr unsympathisch geworden durch die Maßlosigkeit seines Auftretens, die Maßlosigkeit seiner Forderungen und die Maßlosigkeit seiner moralischen Ansprüche und Darstellungen, mit denen er die Weltöffentlichkeit zusehends penetrant behelligt hat. Und dieser Selenskyj ist eine brandgefährliche Figur, aber gefährlich und noch gefährlicher ist, wenn wir uns seine Politik, seine brandgefährliche Politik zu eigen machen. Er möchte jetzt eben, Putin wird unterschätzt, er liegt am Boden, wir müssen ihn wegfegen, die Amerikaner, sicher geschützt hinter zwei Ozeanen, könnten ein gewisses Musikgehör haben, so nach dem Motto des Irakkriegs. Wenn mal der böse Mann in Bagdad weg ist, bricht dort ein neues demokratisches Paradies aus, das Gegenteil ist passiert und jetzt stehen wir zumindest vor der theoretischen Möglichkeit, dieses Irak-Szenario in Russland einer Atommacht zu wiederholen. Ich glaube, dass die Amerikaner nicht diesen Jordan, diesen Rubikon überschreiten werden, dass man Selenskyj keine Langstreckenwaffen schickt, weil wenn sich tatsächlich dieses neokonservative Irrdenken, man könne einfach den angeblich bösen Mann an der Spitze eines Staates wegräumen und dann würde das Land automatisch zu einer Art Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika werden. dieses Denken ist so naiv und es ist geschichtlich mehrfach widerlegt worden, vor allem dort, wo man sich außerhalb der eigenen kulturell-politischen Sphäre bewegt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Amerikaner tatsächlich auf diese Geisterbahnfahrt, auf diesen Horrortrip sich einlassen sollten. Aber wenn es denn tatsächlich passiert, dann tritt eben das Szenario ein, das wir nicht zulassen dürfen, meine Damen und Herren, nämlich der Zusammenbruch der russischen Macht, die Implosion Russlands mit all diesen Folgen, die diese nukleare Pandora-Büchse, dieses Sprengstofflager, dieses Atomsprengstofflager in sich birgt. Also da müssen wir Abstand halten, da müssen wir zwingend dagegenhalten. Wer stoppt Selenskyj? Wer sagt diesem Politiker, jetzt ist genug, jetzt reicht's? Keiner unserer Politiker hat den Mut, Selenskyj hier die Wahrheit zu sagen. Unsere Medien, unsere Politik sind sozusagen Partner, sind Waffenbrüder in diesem geistig-moralischen Kampf gegen Russland für eine neue Weltordnung, die überhaupt nicht im Interesse Europas ist. Ich meine, was im Interesse Europas war, ich habe gerade einen Text gefunden vom großen Sozialdemokraten, einer der ganz wichtigen Figuren, Erhard Eppler, August 2016, das ist noch nicht so lange her, wieder die Spaltung Europas für eine neue Verständigung mit Russland. Ich meine, die großen Sozialdemokraten Deutschlands haben das kristallklar gesehen, dass wir überhaupt kein Interesse haben an dieser Zerspaltung und Zerklüftung und Auseinanderdividierung Russlands und Europas. Das ist ja der Grund gewesen für den massiven Aufschwung Europas, die günstigen Rohstoffe aus Russland. Wir bringen auch das technologische Know-how. Und natürlich, die Amerikaner haben das mit misstrauischem, eifersüchtigen Adlerauge über den Ozean hinweg beobachtet. Die haben Stress bekommen, die haben gesagt, um Himmels Willen, jetzt werden die Chinesen stark, die Russen werden stark, die Europäer werden stark und die flattern uns davon, die schwimmen uns davon und schwimmen die Fälle davon. Wir müssen die Notbremse ziehen, die Reißleine ziehen. Nord Stream 1, 2 muss weg. Putin muss verteufelt werden. Wir müssen den zum noch größeren Finsterling als Hitler und Stalin machen, egal was die Historiker sagen. Die Historiker sagen sowieso das, was die Mächtigen da vorgeben. Sie werden ja vom Staat bezahlt. Darum sagen die Historiker das, was wir wollen, was sie sagen. Also hat man das Feindbild Putin aufgebaut. Die Amerikaner haben die Ukraine zu einer Art landgestützten Flugzeugträger der NATO gegenüber Russland ausgebaut. Sie möchten die Ukraine in die NATO holen. Sie möchten Atomraketen in der Ukraine stationieren, unmittelbar vor der Haustüre Russlands. Das ist eine ganz gezielte Politik. Ich komme immer mehr zu diesem Schluss. Und nicht einfach nur Naivität und Gutgläubigkeit. Das ist eine gezielte Politik. Und bestimmte Kreise in den USA waren der Auffassung, dass das genau die Politik ist. Die Politik ist, die im Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Es ist aber nicht im Interesse von Europa und es ist auch nicht im Interesse der Welt, denn wir sind, und auch nicht im Interesse der Freiheit. Denn Freiheit heißt, dass es unterschiedliche Systeme geben muss, die sich gegenseitig kontrollieren. Denn die Vorstellung, dass wenn alle so sind wie die Amerikaner und dass die Amerikaner alles bestimmen, dass das der Freiheit förderlich ist, das können Sie vergessen. Denn Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Aber solche Vorstellungen kommen in unseren Medien, in unserer Politik überhaupt nicht mehr vor. Man hat sich dermaßen verrannt, man hat sich dermaßen vergaloppiert. Aber das ist natürlich für uns eine Herausforderung. Das ist für uns natürlich irgendwo auch schön, denn das gibt uns die Möglichkeit hier, die Argumente, die so offensichtlich vernachlässigt und übersehen werden oder übersehen werden wollen, diese Argumente nach vorne zu bringen. Übrigens, die Geheimdienste seien informiert gewesen, die amerikanischen und auch die russischen, über diesen Aufstand, der sich abgezeichnet habe, Putin gar nicht so überrumpelt. Das ist auch noch eine interessante Nachricht aus letzter Zeit. Gehen wir in die übrigen Schlagzeilen. Ich folge hier mal der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gehe dann nachher noch etwas auf die Welt ein, wenn es die Zeit erlaubt. Wir sind schon fortgeschritten da auf dem Kalender hier, auf dem Ticker, auf der Stoppuhr. Jetzt will die AfD Ramelow in den politischen Ruhestand schicken. Die AfD gewinnt in Sonnenberg. Das ist ein Landkreis, von Thüringen die Stichwahl und stellt erstmals einen Landrat, das ist ein hoher Kommunaloffizieller, also ein Spitzenamt, das da mit 53% erobert worden ist vom AfD. Kandidaten Sesselmann, Robert Sesselmann, und er sieht die AfD auf dem Weg zur Volkspartei. Die Grünen haben sofort gesagt, jetzt müssen alle demokratischen Kräfte zusammenstehen. Jetzt müssen alle zusammenstehen für die Demokratie. Ich mache hier immer den freudschen Versprecher. Jetzt müssen alle zusammenstehen gegen die Demokratie. Nein, das sagen sie nicht. Das machen sie aber. Sie sagen, wir müssen zusammenstehen für die Demokratie. Dabei hat die Demokratie dazu geführt, dass Herr Sesselmann diesen Sessel erobert hat. Das ist die Demokratie, 53%. Und jetzt kommen die Kräfte, übrigens auch der CDU-Generalsekretär Scheier hat sich entsprechend geäußert. Die AfD sei undemokratisch. Ja, sind 53% der Wähler in Thüringen keine Demokraten? Weil dann muss natürlich die Regierung und auch die Opposition in Berlin, die auf eine Art Teil der Regierung ist, die stecken ja alle irgendwo in der gleichen Käseglocke drin, die müssen jetzt schon aufpassen. Wenn du den Deutschen einfach sagst, ihr seid keine Demokraten, wenn ihr den Kandidaten wählt, den ihr wählen wollt, obwohl wir ihn immer verteufeln und zum allerletzten Finsterling hingestellt haben, dann ist das ein demokratischer Entscheid. Und wenn eine Regierung die Bevölkerung anfängt zu beleidigen, weil sie ihre demokratischen Rechte in Anspruch nimmt, dann muss man sich dann die Frage stellen, wen müsste eigentlich der Verfassungsschutz untersuchen in Deutschland? Müsste vielleicht der Verfassungsschutz von Herrn Haldewang, aber das wird er niemals machen, da wird er vorher zurücktreten, wird sich vorher ins Exil verabschieden. Der müsste dann natürlich die Mehrheitsparteien, da dieses Kartell, das zusammenschmilzt wie die Gletscher im Himalaya, da müsste sie diese Parteien mal etwas unter die Lupe nehmen. Also ich finde das als Schweizer einen ungeheuerlichen Satz, wenn man sagt, jetzt müssen wir für die Demokratie zusammenstehen, weil die Leute in Thüringen ganz demokratisch einen Kandidaten einer Partei gewählt haben, die uns nicht passt. Und aus Ermangelung besserer Argumente verteufeln wir sie. Das ist natürlich ein zutiefst undemokratisches Verständnis, was hier an den Tag gelegt wird. Und ich habe am Wochenende mit ein paar Freunden auch aus Deutschland gesprochen, die ich schon lange kenne und die hier auch etwas in der Medienindustrie eingebettet sind in diesen Mainstream, und die haben mich dann ganz, ganz besorgt oder vielleicht auch pseudobesorgt gefragt, aber Roger, was ist denn das mit der AfD? Warum verteidigst du denn diese AfD und warum machst du das und wieso machst du dieses und was ist denn da wieder in dich gefahren? Und ich habe dann dem Kollegen zur Antwort gegeben, ich habe gesagt, weißt du, was mich einfach irritiert, ist hier diese totale Allgegenwärtigkeit des Nazi-Vorwurfs. Diese Allgegenwärtigkeit ist natürlich ein Symptom, ein Indiz dafür, dass eine unvorstellbare Relativierung auch des Nationalsozialismus stattfindet. Also wenn ein Robert Sesselmann sozusagen Exponent einer Partei sein soll, die eine Gleichsetzung mehr oder weniger verdient mit der schlimmsten Partei, die jemals in der neueren deutschen Geschichte das Licht der Welt erblickt hat, ja, dann stimmt einfach etwas nicht mehr. Und ich persönlich bin aber nicht bereit, diese mein historisches Basiswissen über Bord zu werfen. Also die Frage ist ja nicht, warum versuche ich das Ganze realistisch einzuschätzen, warum machen es die anderen nicht? Warum sind sie Teil eben dieses Herrschaftsdiskurses, dieser Herrschaftsnarrative, die darauf abzielen, einen unliebsamen demokratischen und demokratisch legitimierten Konkurrenten für undemokratisch zu erklären? Das ist natürlich ein Missbrauch der deutschen Geschichte, der dahinter steckt. Aber das sind für regelmäßige Zuschauer unserer Sendung natürlich keine neuen Argumente. Die Zahl der Drogenkonsumenten weltweit um 23% gestiegen. Das verwundert uns nicht sehr angesichts der Tatsache, dass die Politik vor allem in unseren kulturellen und zivilisatorischen Sphären tatsächlich manchmal einen dazu veranlassen könnte, mehr Drogen einzuwerfen, um das Ganze zu ertragen. Ich empfehle Ihnen dringend, wenn Sie tatsächlich die Neigung verspüren sollten, Drogen zu nehmen, weil sie es nicht mehr aushalten, schauen Sie vorher Weltwoche Daily oder sagen Sie das einem Kollegen, wo Sie entsprechende Befürchtungen hegen. Claudio Borio, Chefökonom der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, wir sind immer noch in der FAZ, warnt vor einem neuen Regime der hohen Inflation. Ja, wir haben eine hohe Inflation, weil die im Interesse der Staaten ist. Die Staaten können nämlich mit der Inflation ihre gigantischen Schulden wegfressen. Schauen Sie nach Griechenland, da haben jetzt die Konservativen gewonnen. Griechenland ist ja erstaunlich ruhig geworden um Griechenland. Die Staatsschuld vermindert sich da aufgrund auch der hohen Revolution. Der hohen Inflation. Ich bin bereits geistig übergesprungen zum nächsten Thema. Ich bin jetzt bei der Tageszeitung Die Welt. Bundesregierung soll von Wagner-Aufstand überrascht worden sein. Putins Trauma heißt 1917-1918. Putin stürzen, das scheint jetzt einfacher als bisher gedacht. Dies die Schlagzeilen des sehr interessanten Nachrichtenportals der Welt. Putin stürzen, also auch hier wieder die falschen Schlüsse, die da gezogen werden. Wir haben überhaupt kein Interesse, dass jetzt Russlands Macht destabilisiert wird. Die Folgen und die Gründe habe ich ja bereits besprochen. Putins Trauma heißt 1917, 1918. Ja klar, die Auflösung des russischen Staates, der Beginn der bolschewistischen Revolution. Man sagt ja immer, Putin sei ein Stalin-Bewunderer. Das stimmt gar nicht. Ich würde sagen, wie viele Russen sehen sich Stalin Stalin sehr ambivalent. Zum einen ein fürchterlicher Despot, zum anderen aber einer, der die größte Bedrohung Russlands abgewendet hat, nämlich den Angriff der Wehrmacht 1941. Da hat Stalin gewonnen und hat zusammen mit den Alliierten hier diese Politpest vom Planeten gefegt. Das ist halt eine ambivalente Erscheinung und eine Figur, die in der russischen Wahrnehmung in Grau gemalt wird und nicht in Schwarz-Weiß, wie man das bei uns allzu gern macht. Und Putin hat ein sehr negatives Bild dieser Bolschewisten. Er hat die bolschewistische Revolution von 1917, 1918 immer wieder als Beispiel genommen für den Irrweg. Und in einer berühmten Rede, die sogar Jordan Peterson zitiert hat, bei seinem Rücktritt von der Universität von Toronto, hat Putin sogar die Woke-Ideologie des Westens der Gegenwart verglichen mit jenen Irrlehren, die die Bolschewisten in Russland verbreitet haben, mit der Schlussfolgerung, wir haben das alles schon einmal durchgemacht, wir maßen uns nicht an, dem Westen zu sagen, wie sie die Welt betrachten sollen, aber wir wollen diese Woke-Ideologie nicht, weil sie eben uns an das erinnert, an diesen Wahnsinn erinnert, den die Bolschewisten ideologisch aufgezogen worden sind. Bundesregierung von Wagner-Aufstand überrascht, ja, andere Geheimdienste haben das offensichtlich gewusst. Und daneben Carlo Massala, der Mann mit den Geländegewinnen, der Experte, der natürlich auch immer hier wieder diese gewünschten Vorstellungen verbreitet, dass Putin am Boden liegt. Und auch die Welt ist der Meinung, man müsste Putin jetzt stürzen. Landratswahl Sonneberg, für viele Wähler klang rechtsextrem offenbar wie eine Auszeichnung, schreibt die Welt. Das ist auch wieder eine Beleidigung des deutschen Wählers, so als ob die deutschen Wähler das Label rechtsextrem als positiv empfinden könnten. Und da sage ich Ihnen einfach noch einmal aus Schweizer Sicht, mit dieser arroganten Herrenreiterallüre, mit dieser Reitpeitschenallüre gegenüber dem deutschen Volk werden sich die Medien um Kopf und Kragen und um ihre Leser schreiben. Weil diese Arroganz würde ich mir nicht bieten lassen wollen als Wähler, der nun wirklich in Deutschland Grund genug hat, unzufrieden zu sein mit der Politik. Sie sehen steigende Energiepreise. Sie sehen eine Inflation in Deutschland. Sie sehen eine Verrottung der deutschen Infrastruktur. Also bevor man sich über die Verrottung der russischen Institutionen Gedanken macht, sollten vielleicht die deutschen Politiker mal anfangen, den Saustall aufzuräumen, den sie zu Hause angerichtet haben. Sie haben einen Zusammenbruch der Konjunktur, eine Rezession, Deutschland ein Schlusslicht, ganz weit hinten bei den Industriestaaten. Sie haben Inflation, sie haben Wohnungsknappheit, sie haben Klimakleber, die einfach frei kutschieren können in deutschen Städten. Sie haben eine Abwanderung von Betrieben, sie haben eine Abwanderung von Industriellen, von Leuten, die sagen, ich habe das Vertrauen in Deutschland verloren. Ganz namhafte Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft. Wenn ich mit denen spreche, jetzt nicht on the record, weil die würden diese Drastik nicht in der Öffentlichkeit vortragen, aber wenn man sie im privaten Rahmen trifft, sind entsetzt, vielleicht auch überentsetzt. Ein Industrieller ist immer kritischer, sonst wären sie nicht erfolgreiche Industrielle, wenn du nicht die Missstände schon siehst, bevor sie überhaupt entstehen. Aber das sind ganz relevante für mich jetzt Eindrücke und Erkenntnisse. Und da geht es doch einfach herunter. Und diese Entwicklung, die Migrationsmisere, das Clanwesen, das in bestimmten deutschen Städten, also sich wie schon in Schweden, Straßenschlachten liefert, die das Kommando übernommen hat. Das sind ungeheuerliche Missstände, meine Damen und Herren, die von den offiziellen Parteien nicht nur nicht beseitigt werden, sondern eben auch angerichtet worden sind und jetzt eben auch entsprechend nicht behoben werden. Und da muss man sich fragen, warum die Leute sich nach anderen Parteien sehnen, nachdem die FDP versagt hat und die oppositionellen Anwandlungen oder Sehnsüchte, die sie geweckt hat, nicht erfüllen konnte. Natürlich gehen die Leute auf eine andere Partei los. Und dann, wenn man sagt, das sind die Rechtsextremen, das sind die Nazis, dann ist das eine... Das ist eine Beleidigung für den deutschen Wähler und diese Schlagzeile finde ich also fast schon eine Ohrfeige für die Wähler, klang rechtsextrem wie eine Auszeichnung. Nein, obwohl man zu Unrecht jetzt auch diesen Kandidaten Sonneberg da, so wie ich das einschätze, als rechtsextrem bezeichnet, trotzdem haben sie das gewählt, trotz diesen Verteufelungen. Und das sollte ja auch ein Beispiel dafür sein, dass die deutschen Wähler eben mündig genug sind. Sie brauchen nicht die Belehrung der Medien. Sie glauben schon lange nicht mehr das, was die Medien hier schreiben. Die ostdeutschen Wähler haben sich immer schon anders verhalten. Ja, jetzt kommen die Psychotherapeuten, die Psychiater und die Psychologen, die Ostdeutschen wieder einmal auf die Couch legen. Auch das, diese fürchterliche Herablassung, diese Arroganz, ja, und die AfD gewinnt erstmals Landratsposten in Deutschland. Ja, jetzt muss die AfD beweisen, dass eben diese von den Medien geschürten Vorurteile, diese grotesken historischen Ausschweifungen, dass die eben nicht stimmen. Jetzt hat sie den Beweis. Die Zahl der Drogenkonsumenten ist gestiegen, darüber haben wir gesprochen und jetzt sind wir am Ende dieser Sendung, meine Damen und Herren, haben wir es wieder geschafft, hier in einem Barforce-Ritt die Aktualitäten des Tages einzufangen. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Ich freue mich, wenn Sie morgen auch wieder dabei sind. Und wissen Sie, das Schöne ist doch einfach, die Leute sind doch mündig genug, sich selber ein Urteil zu bilden. Und die sogenannten einfachen Leute, wie sie da immer wieder von oben naserümpfend genannt werden, die einfachen Leute sind oft den komplizierten, den weniger einfachen, den Studierten, nicht den Gescheiten. Wir haben viel zu viele Studierte und viel zu wenig Gescheite. Denen sind sie doch überlegen. Die Völker sind oft klüger als ihre Führer und vor allem sind sie klüger als ihre Journalisten. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag.